Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Extra-Audio heute zum Thema Kirche zwischen gestern und morgen mit Professor Dr. Thomas Söding. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in unserer Mitte und wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, neben Ihrer vielseitigen Beschäftigung in der deutschen Kirche und in der Weltkirche. Professor Söding ist verheiratet, Jahrgang 1956, drei Kinder und lehrt seit 2008 an der Ruhr-Universität. Neues Testament hat diesen Lehrstuhl inne. Zuvor war er Professor für biblische Theologie an der Bergischen Universität Wuppertal. Und seine akademische Ausbildung erhielt er hauptsächlich in Münster, hat dort Theologie studiert, Germanistik und Geschichte. Und ein interessantes Thema gewählt für die Dissertation, die er 1985 vorgelegt hat. Glaube an das Evangelium, Gebetsglaube, Wunderglaube, das Glaubensverständnis des Evangelisten Markus im Kontext seiner Basileia-Theologie und Christologie. Das interessiert mich sehr, möchte noch gerne lesen. 1991 hat sich Professor Söding habilitiert über das Liebesgebot bei Paulus, die Mahnung zur Agape im Rahmen der paulinischen Ethik. Ich habe insgesamt 64 Seiten Veröffentlichungen gefunden von Ihnen. Und natürlich ganz besonders waren Sie Berater auch von Papst Benedikt XVI. In Rom, haben da, glaube ich, mitgewirkt auf seinen Jesusbüchern und jedenfalls sehr viel auch Rezensionen geschrieben darüber. Und wir sind ganz gespannt, was Sie uns heute Abend vorlegen, diesem ganz wichtigen Thema, damit wir wieder mehr Mut bekommen und Zuversicht.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass wir hier nicht nur zu zwei oder drei zusammen sind, um über die Zukunft der Kirche nachzudenken. Dann hätten wir auch gute Chancen, dass der Herr unter uns wäre. Aber wenn es etwas mehr sind, dann freut man sich. Ich nehme die Chance wahr, zu diesem, wie schon angekündigt, brisanten Thema zu sprechen, von einem ganz bestimmten Standpunkt aus. Und diesen Standpunkt kann ich nur als einen vergleichsweise privilegierten Standpunkt betrachten. Zum einen ist dieser Standpunkt dadurch gekennzeichnet, dass ich mich normalerweise mit dem Zustand der Kirche von vor 2000 Jahren beschäftige. Also mit dem Neuen Testament selbst. Und im Neuen Testament, ich wage mal die These, waren die Probleme, die die Kirche hatte, ungleich größer als die Probleme heute. Gleichwohl ist es so, dass sich das Urchristentum sozusagen in der Take-off-Phase befunden hat, also durchgestartet ist, Attraktivität entfaltet hat, Faszination ausgestrahlt hat, Menschen gewonnen hat, obwohl es jede Menge Alternativen gegeben hat, obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte, einen anderen Weg einzuschlagen und obwohl vielleicht die Chancen des Christentums im Jahr 30 oder 50 oder 70 von neutralen Beobachtern gar nicht als so günstig eingeschätzt worden wären. Trotzdem, dass es da so etwas entstanden ist, was sich dann recht früh auch schon Kirche genannt hat und über alle möglichen Grenzen hinaus Menschen gewonnen hat, das fasziniert bis heute. Und das sollte auch heute, denke ich jedenfalls, eine Inspirationsquelle sein für die Fragen, die wir heute zu diskutieren haben, die wir natürlich unter heutigen Bedingungen angehen müssen. Der zweite Aspekt, weswegen ich persönlich glaube, einen vergleichsweise privilegierten Beobachterstandpunkt zu haben, besteht genau darin, dass ich ja an der Universität tätig bin. Und in der Universität, lassen Sie mich mal so sagen, bin ich mit intelligenten, jungen Leuten beschäftigt, die sich für den Glauben und für das Christentum und für die Kirche und für die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation interessieren. Das werden übrigens auch nicht weniger, sondern das werden eher mehr. Ja, und ich kann jetzt auch nicht in das allgemeine Klagegeschrei einstimmen, dass das alles immer schlechter wird. Natürlich, wenn man sich an alten Mustern, an alten Orientierungsmustern orientiert, dann wird man eben halt eher Defizite wahrnehmen. Aber in Wirklichkeit gibt es eben halt eine größere Vielfalt, eine größere Freiwilligkeit, manchmal auch eine größere Offenheit. Ich weiß, dass das eine kleine qualifizierte Minderheit ist im breiten Feld dessen, was heute Jugendkultur genannt werden kann. Aber das will ich doch nicht unterschätzen. Weil ja auch diejenigen, die vielleicht andere Schwerpunkte setzen, jetzt nicht gleich sozusagen die flächendeckende Präsenz haben können. Also beides sozusagen kommt bei mir zusammen und deswegen mögen Sie auch aus dem heutigen Vortrag, jedenfalls hoffe ich mir das, einen gewissen optimistischen Zug mitnehmen. Ich denke nicht, dass wir hier sozusagen und langsam fragen müssen, wer der Letzte ist und der das Licht ausmacht, sondern ich meine, dass wir eher sozusagen mal gucken sollen, was sich wo eigentlich alles tut und wie man sich möglicherweise auch eben halt auch neu aufstellen muss, um neue Partnerschaften zu gewinnen. Kirche zwischen gestern und morgen, das ist die Aufgabe, der ich mich gestellt habe und das hat mich natürlich dann gereizt, dass ich mit den Worten etwas gespielt habe, also völlig innovative rhetorische Idee. Ich habe drei Punkte. Erstens, die Kirche ist immer heute. Zweitens, die Kirche ist immer von gestern. Und drittens, genau deswegen ist die Kirche auch für morgen. Und diese drei Punkte möchte ich mit Ihnen durchgehen. Wobei, ich bin halt der Neutestamentler. Der zweite Punkt, die Kirche von gestern, also die Kirche des Anfangs, die Kirche der Ursprünge, die vielleicht auch viel zukünftiger ist als vieles, was wir gegenwärtig beobachten können. Das wird etwas im Zentrum stehen. Die Kirche ist immer heute. Das ist immerhin auch mal der Deutschen Bundespost eine Gedenkmarke wert gewesen, 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Das Wort die Kirche ist heute, auf Lateinisch aggiornamento, eine Verheutigung der Kirche. Das war gerade sozusagen das Schlagwort von Johannes dem 23. Das möchte ich auch gerne aufgreifen. Aber ich möchte es nicht antiquarisch tun, sondern ich möchte es heute tun. Und die These vertreten, dass 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vielleicht doch das eine oder andere passiert ist, dass man in eine Gegenwartsanalyse und auch in eine Zukunftsplanung integrieren muss. Ich will das an der bekannten Anekdote festmachen, die von Johannes dem 23. umläuft, denn sozusagen will es die Pharma und möglicherweise auch die Geschichte, war es ja doch mehr oder weniger eine einsame Entscheidung des Papstes, ein Konzil zu eröffnen. Und die Anekdote will, dass einer der römischen Prälaten, die nicht so begeistert gewesen sind, zu ihm, zum Papst, ins Arbeitszimmer gegangen wäre und ihn gefragt habe, warum um Himmels Willen denn ein solches Konzil anberaumt werden sollte. Und anstatt, dass er viele Worte gemacht hätte, so will diese Anekdote, Johannes der 23. einfach aufgestanden, ans Fenster gegangen und habe das Fenster geöffnet. Das ist eine befreiende Geste. Für wen? Es ist eine befreiende Geste für diejenigen, die sich genau in derselben Situation befunden haben, wie diese Anekdote den Papst sieht. Wer sich in einem geschlossenen Raum aufhält, möglicherweise schon ziemlich lange, in einem Arbeitszimmer, in dem möglicherweise im Lauf der Zeit die Luft etwas schlecht geworden ist, für den ist es wirklich gut, wenn er nicht selber vor die Tür geht, wenigstens mal das Fenster aufzumachen und etwas frische Luft reinzulassen und sich vielleicht auch auf dem Marktplatz das Treiben der Menschen anzusehen und sich davon auch etwas inspirieren zu lassen. Und jetzt frage ich mal, wer lebt denn heute in einer solchen kirchlichen Situation, die sozusagen so viel Muff produziert, dass allein eine solche Geste, ich öffne das Fenster, als Befreiung wahrgenommen wird? Ich denke, dass das vergleichsweise wenige sind. Ich persönlich meine, aber da können wir gleich drüber sprechen, auch gerne kontrovers drüber sprechen, dass die allermeisten Christenmenschen heute, auch diejenigen, die kirchlich engagiert sind, sozusagen sich in ganz anderen Lebenssituationen befinden. Ich will nicht sagen, auf freiem Feld kampieren, aber unterwegs sind, Passanten sind, Flaneure sind, sich interessieren für die Kirche, aber vielleicht auch für vieles andere. Für mich wäre die Frage, was hieße denn Kirche bauen mit denen? Da ist meines Erachtens das geöffnete Fenster eine, wenn Sie so wollen, notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. Es ist notwendig, damit eben halt sozusagen auch ein bisschen Licht aus der Kirche auf die Straße fallen kann. Die Türen müssen geöffnet sein, die Kirchen müssen geöffnet sein, damit Menschen dahin gehen können. Aber das ist doch eigentlich nur die Voraussetzung und noch nicht die eigentliche Aufgabe, die heute, denke ich, sich stellt und beantwortet werden will, wenn man eben halt nicht den Menschen nur zeigen kann, wie frei man in der Kirche auch denken kann, sondern wenn man die Frage zu beantworten hat, warum soll ich denn eigentlich bei diesem Verein mitmachen? Und wie geht das? Wie attraktiv seid ihr denn wirklich? So, und damit bin ich jetzt bei meinem ersten Punkt, also kein Weg hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurück. Kein theologischer Revanchismus. Aber mit diesem Konzil, über dieses Konzil hinaus, das wäre meines Erachtens schon angesagt. Und da fällt mir halt auf, dass die Wahrnehmung und die Äußerungen vieler, ich sage nicht aller, aber vieler Kirchenprofis sehr strukturkonservativ sind. Gerade derjenigen, die engagiert sind. Und die Folge dieses Strukturkonservativismus besteht darin, dass man sehr stark defizitorientiert sich aufstellt und dann natürlich auch nicht viele gute Laune verbreitet und sich dann auch nicht wundern muss, dass Leute sich vielleicht dreimal oder zweimal überlegen, ob sie denn bei dem Verein tatsächlich mitmachen wollen. Also, die Volkskirche geht zu Ende. Aber eine Kirche derer, die sich für den Glauben entscheiden, vielleicht beginnt die erst. Und das wäre auch nichts ganz Neues, denn eine Volkskirche hat es im Neuen Testament nicht gegeben. Aber eine Entscheidungskirche durchaus. In Deutschland, weltweit ist es ja anders, aber in Deutschland ist es so, dass die Zahl der Kleriker zurückgeht. Aber die Kehrseite besteht darin, dass die Laien an Bedeutung gewinnen. Und zwar an einer Bedeutung gewinnen, dass man doch auch mal fragen kann, ob das Wort Laie überhaupt richtig ist. Ja, was machen Männer und Frauen alles verantwortlich in den Gemeinden? Welchen Stellenwert hat das aber? Ja, welches Recht, welche Grundlage, welchen Zusammenhang? Da ist doch sozusagen sehr viel dabei zu entstehen. Wer sieht das, wer fördert das, wer bringt das zusammen? Das wären für mich sozusagen Zukunftsfragen. Es ist auch richtig, dass der traditionelle Glaube, wenn Sie so wollen, verdunstet, weil nicht mehr die Familienstrukturen so da sind, wie sie früher da waren, weil sich der Schulunterricht anders entwickelt, vor allen Dingen, weil die Menschen anders geworden sind. Aber es gibt doch auch interessante neue Formen von spiritueller Orientierung, von sozusagen Interesse an Glaubensfragen, die jetzt nicht sofort auf eine bestimmte Antwort hinwollen. Und dafür möchte ich eigentlich plädieren, die Aufmerksamkeit für diese Phänomene zu schärfen. Ich bilde mir nicht ein, dass ich jetzt derjenige bin, der das besonders gut wahrnehmen kann. Ich schaue ja meistens ins Neue Testament hinein. Aber ich sehe eben halt beim Blick ins Neue Testament, dass Leute wie Paulus ganz sicherlich eines nicht gewesen sind, nämlich strukturkonservativ. Die waren eines ganz sicher, kommunikativ, in der Lage, das Evangelium zu vermitteln, zu verkünden, Bündnispartner zu finden, Mitarbeiter zu finden. Und daran, denke ich, sollte man heute eher anknüpfen. Also das Heute ist ein interpretationsbedürftiger, aber ein notwendiger Begriff. Und die eigentliche theologische Begründung, warum die Kirche immer heute ist, das ist jetzt eine, die meines Erachtens nichts mit Marketingstrategien und nichts sozusagen mit Kulturtheorie im Kern zu tun hat, sondern das ist eine, die mit dem Evangelium selbst zu tun hat. Und das mache ich an einer Szene fest, die der Evangelist Lukas an den Anfang seines öffentlichen Wirkens Jesu gestellt hat. Wenn Sie so wollen, geht Jesus da auch in eine Kirche. Er geht in eine Synagoge. Ja? Aber das Wort Ekklesia im Neuen Testament, das ist ganz nah bei dem Wort Synagoge. Wie fängt Jesus an in seinem öffentlichen Wirken? Er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Da fängt man an. Nicht irgendwo nach Lukas, sondern dort, wo das Gottesvolk zusammenkommt, um Gottesdienst zu feiern. Was vielleicht schon mal ein Hinweis wäre, den man auch bei Kirchenreformdebatten nicht völlig außer Betracht lassen sollte. Er ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja überreicht. Und er öffnete das Buch und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen das Evangelium zu bringen, dass ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht schenke, die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Wer fragt, woran wohl die Attraktivität des frühesten Christentums gelegen haben mag, der findet da wohl eine Antwort. Also wenn man Geschichten erzählen kann, in denen plausibel wird und anschaulich wird, den Armen wird das Evangelium verkündet, den Gefangenen die Entlassung, den Blinden das Augenlicht geschenkt, in allen möglichen Spielarten materialer und symbolischer Deutung. Und davon ist das Neue Testament voll. Dann kann man eine Ahnung davon gewinnen, was zur Anziehungskraft des Evangeliums, zur Anziehungskraft der frühen Gemeinden geführt hat. Und dann kann man auch fragen, ob man da so sonderlich neue Motive finden muss oder ob da nicht sozusagen die Orientierung an dieser befreienden Botschaft dasjenige ist, was jeweils neu wieder zu gewinnen wäre. So, und jetzt kommt die kurze Predigt. Wahrscheinlich hat sich keiner der anwesenden Priester hier gewagt, jemals eine so kurze Predigt zu halten. Also ich auch nicht. Homilien halte ich ohnehin nicht, aber Predigen ab und an. Dann schloss er das Buch, gab es dem Diener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen zu sagen: Heute hat sich dieses Wort in euren Ohren erfüllt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen wörtlicher übersetzt, als das die Einheitsübersetzung macht. Also zunächst mal, heute hat sich's erfüllt. Dieses Wort heute, das zieht sich durch das ganze Lukas-Evangelium durch. Unser tägliches Brot gib uns heute, heißt es dort. Ja? Oder zum Schluss in der Passionsgeschichte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist klar, dass das heute nicht irgendwo auf dem Kalender markiert werden kann und nach 24 Stunden ist es dann vorbei, sondern das heute ist Gegenwart. Das heißt hier und jetzt. Kirche ist immer heute, heißt also immer, Kirche ist immer hier und jetzt. Und nicht immer irgendwo anders, in einer fernen Vergangenheit oder sagen wir mal in Südamerika, wo alles viel besser ist. Nein, hier in Bochum und in Stiepel und in Münster und in Querenburg und überall. Da ist Kirche. Ja, und zwar sozusagen an jedem einzelnen Ort. Und warum? Nicht, weil das Organisationstalent so groß gewesen wäre, sondern weil das Wort Gottes diese Gegenwart schafft. Das ist ja der entscheidende Hinweis, den Jesus gibt. Der Geist Gottes ist da. Das Wort Gottes ist präsent. Das befreit. Das ist das Evangelium für die Armen. Das wird nicht alt. Das muss in seiner genuinen Neuheit immer wieder entdeckt. Das ist die entscheidende Aufgabe. Und Jesus ist derjenige, der diese Aufgabe erkannt hat. Er beginnt ja nach Lukas gar nicht damit, dass er jetzt seine eigenen Ausdrucksformen zu entwickeln beginnt. Das macht er später auch noch. Sondern er beginnt ja damit, dass er das Buch liest, das alle lesen können, die da in der Synagoge zusammengekommen sind, aber dass er diesen alten Worten einen neuen Sinn abgewinnt und wodurch? Dadurch, dass es auf sich bezieht. Und indem er es sich auf sich bezieht, bezieht er es auf diese Situation, auf die Synagoge von Nazareth. Und jetzt ist diese Übersetzung, die ein bisschen merkwürdig klingt, wichtig. Heute hat sich dieses Wort in euren Ohren erfüllt, in euren Ohren. Das heißt, diejenigen in Nazareth, die da versammelt sind, die sind nicht nur Zuschauer eines heiligen Spiels, sondern die werden von Jesus einbezogen in diese Gegenwart. In ihren Ohren hatte sich's erfüllt. Und wenn man dann die Geschichte weitergeht, merkt man auch, dass ja nicht sozusagen der große Triumphzug Jesu beginnt, sondern dass dann die Fragen beginnen, darf der das, kennen wir den nicht? Das kann der doch nicht sozusagen so von sich behaupten. Und dann beginnt sofort der Widerstand. Aber Jesus zerbricht nicht an dem Widerstand, sondern geht sozusagen durch diese Menge, die ihm nach dem Leben trachtet, hindurch. Und dann beginnt diese Geschichte mit der Frage, ob man das glauben kann, ob man Jesus diese Botschaft abnimmt und ob man von daher auch dieses Heute wahrnimmt. Also das ist meines Erachtens der eigentliche Grund für das Heute der Kirche, dass sie das Wort Gottes hat, das diese Gegenwart schafft und das in Jesus ein Gesicht, einen Namen bekommen hat. Jemand, der sozusagen seinen Kopf dafür hinhält, ja, und dessen Geschichte man erzählen kann. Und dieser Jesus, das ist für Lukas klar, der ist nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit, sondern der ist eine Gestalt der Gegenwart, der von den Toten auferstandene, und er ist auch die Gestalt der Zukunft, weil er nämlich derjenige ist, der auf die Menschen zukommen wird, so wie er auch Zeit seines irdischen Lebens auf die Menschen zugekommen ist. Insofern ist die Kirche immer Kirche von heute. Und genau aus dem gleichen Grund ist sie auch immer Kirche von gestern. Das ist irgendwie so ein Kirche-Wanderweg, irgendwas in Süddeutschland. Ich google immer und klaue alles, was ich da finden kann. Das Entscheidende ist, hier ist jemand sozusagen unterwegs in einer guten Richtung. Er weiß seinen Weg und er weiß sozusagen, woher er kommt. Und weil er weiß, woher er kommt, weiß er auch, wohin ihn der Weg zu führen hat. Für die Kirche ist es wesentlich, dass sie gerade deswegen immer heute gefragt ist, weil sie nicht eine jeweils neue Erfindung ist, sondern weil sie eben halt eine Geschichte hat, die sie nicht drücken muss, so wie Petrus das auf dem Apostelkonzil gesagt hat, sozusagen eine Last, die schon unsere Väter nicht zu tragen vermochten, sondern die sozusagen die Bahn ist, auf der sie geht. Oder wenn Sie ein anderes Bild vorziehen, das Surfbrett, auf dem sie sozusagen die gute Welle sucht. Das ist die Geschichte. Und diese Geschichte ist sozusagen konstitutiv. Warum ist diese Geschichte konstitutiv? Nicht nur, weil die Kirche eine ehrwürdige Institution hat. Ich meine, welche andere Institution hat jetzt schon mal 2000 Jahre auf dem Buckel? Könnte man ja auch wahnsinnig stolz drauf sein, dass man das so lange hinbekommen hat. Mag alles richtig sein, und die Soziologen beschäftigen sich ja auch genügend damit, wie dieser, Entschuldigung, Dinosaurier-katholische Kirche das wohl schaffen kann und dass er bislang noch nicht ausgestorben ist und es auch gar nicht so danach aussieht, als ob es irgendwo den großen Meteoriteneinschlag oder Klimaveränderung oder was immer gäbe, dass irgendwann mal die Zeit der Kirche vorbei ist. Aber das alles ist sozusagen ja eigentlich nicht der Kern, sondern, so wie ich es sehe, ist das die Oberfläche. Also das kommt dabei raus. Wenn der Bezug auf den im Mittelpunkt steht, von dem die Kirche überhaupt ihren Namen und ihren Auftrag hat. Also, dass die Kirche immer Kirche von gestern ist. Das hängt damit zusammen, dass bei aller Lebendigkeit des gegenwärtigen Christusbekenntnisses und bei aller Entschiedenheit einer Hoffnung, dass am Ende wirklich alles gut werden kann, weil er kommt, der Bezug auf den Jesus, der wirklich gelebt hat und gestorben ist, weil der Bezug auf diesen Jesus sozusagen für die Kirche schlechterdings entscheidend ist. Was in neutestamentlicher Zeit passiert ist, auf der einen Seite, dass man etwa mit der Abfassung der Evangelien gemerkt hat, man braucht verbindliche, feste Überlieferungsformen, Schriften, in denen die Erinnerung an Jesus geschärft wird. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch Strukturen der Kirche, die diese Verbindung zu Jesus für wesentlich halten. Und Jesus selber, so wie in den Evangelien dargestellt wird, ist ja einer, der nicht sozusagen einsam hat bleiben wollen, sondern der von Anfang an Menschen in seine Nachfolge gerufen hat. Warum hat er das gemacht? Damit seine Botschaft weiter ausgebreitet wird. Und genauso wie er sozusagen eine räumliche Expansion des Evangeliums durch die Jünger hat bewerkstelligen können, die er in seine Nachfolge berufen hat, ist dieses Prinzip Sendung auch geeignet, die Kontinuität in der Zeit herzustellen, bis in unsere Gegenwart hinein. Das ist die eigentliche Idee des Prinzips Sendung. Und deswegen ist diese Geschichte nicht sozusagen eine Black Box, sondern ist eben halt eine Abfolge von Generationen, von Weitergabe des Glaubens. Dabei hat sich immer alles geändert und es ist immer alles sozusagen konstitutiv geblieben in der Grundorientierung an Jesus. Und dafür würde ich plädieren. Ich glaube also, dass auch die Fragen, wie die Kirche von heute die Kirche von morgen sein kann, dass diese Frage entscheidend davon abhängt, ob es gelingt, heute einen Zugang zum Evangelium Jesu von Nazareth zu gewinnen. In dem Kontext, in dem Jesus gelebt hat, das war vor allen Dingen eben halt der Gottesglaube Israels, auch in der Welt, in der Jesus gelebt hat, hat er nicht mit dem Rücken zu den Menschen gelebt, die nicht ihm glauben wollten, sondern hat ihnen sein Gesicht zugewandt und ihnen die Hand gereicht. Ob das sozusagen weiter gelingt, da denke ich, das ist die entscheidende Aufgabe, die sich stellt. So, und jetzt die Frage, wie kann das gemacht werden? Jetzt bin ich schon auf Seite 2 meines Handouts angelangt. Ich sehe drei Aspekte, aber wenn Sie vierte oder fünfte sehen oder siebte oder achte, ist mir das genauso gut recht. Auf der einen Seite meine ich, als Neutestamentler beobachten zu können, dass es in der Anfangszeit des Christentums eine ganz große sprachliche Kraft gegeben hat, das Evangelium auszudrücken. Das kann man jetzt an vielen, 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 vielen Stellen zeigen. Die Evangelien sind Weltliteratur. Sie sind mehr als Weltliteratur. Aber Weltliteratur sind sie auch. Ja, also die Geschichte unserer Kultur, ich wage es mal zu behaupten, ist die Passions- und Auferstehungsgeschichte. Also dass ein leidender Mensch nicht der Verlierer ist, sondern dass er sozusagen gewinnt, dass er Würde hat im Leiden, weil Gott auf seiner Seite ist und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ich meine, das ist die unglaublichste Geschichte, die man überhaupt erzählen kann. Also ich kenne keine andere, die unglaublicher ist und deswegen umso stärker den Glauben hervorruft. Es gibt aber nicht nur diese große Geschichte, es gibt auch sozusagen einzelne Highlights, Spotlights des Christusbekenntnisses, die so klar formuliert sind. Ein Beispiel will ich gleich mit Ihnen kurz besprechen, dass ich meine, dass man auf gute Gedanken kommen kann, wie man auch heute eine Sprache des Glaubens entwickeln kann, die stark ist und einfach, die nichts vergibt, nicht banalisiert, aber auch nicht einfach sich in ausgestanzten Phrasen äußert. Das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir, glaube ich, auch darüber reden müssen, dass sich neue Formen von Vergemeinschaftung des Glaubens gebildet haben, also neue Formen, in denen Menschen wegen ihres Glaubens zusammengekommen sind. Und das dritte ist auch dann für mich der Punkt, dass sozusagen sehr, sehr viele sich investiert haben und es konnten, sich eingebracht haben in das Leben dieser Gemeinden. Ich nehme ein Beispiel für diese, ich meine, unglaublich einfache, aber auch ganz tiefe Sprache des Glaubens. Der Kontext ist auf den ersten Blick vielleicht etwas irritierend oder auch amüsant, weil der Kontext nämlich ein Bettelbrief ist, den der Apostel Paulus schreibt. Es geht um Spendenakquise. Es geht darum, dass Paulus auf dem Apostelkonzil, so wie er es schreibt, versprochen hatte, für die Armen in Jerusalem eine große Kollekte zusammenzubekommen bei den von ihm neu gegründeten Gemeinden, bei denen nicht alle ganz sicher waren, wie koscher die wohl gewesen sind. Und Paulus hat sozusagen gewaltigen Aufwand getrieben, um diese Kollekte zu einem Erfolg werden zu lassen. Und gerade in Korintherbriefen kann man erkennen, dass es äußerst schwierig gewesen ist, weil es ja massive Konflikte zwischen innerhalb der Gemeinden und zwischen den Gemeinden und zwischen der Gemeinde und Paulus gegeben hat. So, und jetzt versucht er sozusagen, dieses Kollektenwerk wieder anzukurbeln, sagt, spendet nicht zu viel, ja, aber so, dass Gott sich darüber freuen kann. Und tatsächlich, um etwas mehr Geld zu bekommen, schreibt er so einen Satz. Er, der reich ist, bezogen auf Jesus Christus, ist um unseretwillen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Jetzt muss ich selber ein bisschen auf die Bremse treten, weil ich sagen muss, das ist einer meiner Lieblingssätze überhaupt und ich könnte jetzt problemlos eine ganze Vorlesung der Auslegung dieses Textes widmen. Was ich daran so faszinierend finde, ist kein einziges theologisches Fachwort. Eine ganz einfache Sprache, die mit einem Gegensatz arbeitet, Armut, Reichtum, der auf den ersten Blick von allen Menschen verstanden werden kann. Auf verschiedenen Levels, selbstverständlich. Gleichzeitig ist das aber ein Wort, das die Augen öffnen kann für ganz viele Facetten und eine ungeheure Tiefe dessen, was die Geschichte Jesu Christi ausmacht. Wenn man so sagen darf, auf der nach oben offenen Richterskala der Christologie, die Pendelausschläge, die dieser Satz erlaubt, sind kaum zu begrenzen. Wenn Sie das nur mal kurz durchspielen, er, der reich ist, ist arm geworden. Das kann man an der Lebensgeschichte Jesu kennzeichnen. Ne? Kommt aus einer Handwerkerfamilie, lebt in Armut, freiwillig. Der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen könnte. In dieser Armut macht er sich abhängig von denen, denen er das Evangelium bringen will. Er setzt darauf, zum Beispiel, dass sie die Tugend der Gastfreundschaft üben. Und damit gibt er denen, zu denen er das Evangelium bringen will, die Gelegenheit, Gutes zu tun. Die Tugend der Gastfreundschaft ist sozusagen die Schwelle, über die Jesus geht, um in die Häuser und in die Herzen der Menschen zu kommen. Da passiert etwas an Bereicherung der anderen durch die Armut Jesu. Denken Sie an das Weihnachtsevangelium. Er, der reich ist, ist um unseretwillen arm geworden. Ich meine, wenn es einen Satz gibt, mit dem das Weihnachtsevangelium auf den Punkt formuliert werden kann, dann ist es, denke ich, dieser Satz, in dem aber auf den ersten Blick sozusagen von Weihnachtssternen und Spekulatius und so weiter überhaupt nicht die Rede zu sein scheint. Der arme Jesus, das kleine Kind in der Krippe, da von den Hirten als erste besucht und bezeugt, welcher Reichtum. Die Hirten, die Outlaws dieser Gesellschaft, die das Privileg bekommen, als Erste den Messias Israels zu sehen, über den sich der Himmel auftut mit dieser wunderbaren Weihnachtsbotschaft. Ja, man kann das austesten und aushalten und wird 2 Korinther 8, 9 als einen solchen Schlüsseltext interpretieren. Denken Sie an die Passionsgeschichte und an die Auferstehung Jesu, der, der arm geworden ist, der sein Leben hingegeben hat. Und zwar nicht, um zu demonstrieren, was er alles kann und auf wie wenig er angewiesen wäre, sondern, wie es doch im Kern des Glaubensbekenntnisses heißt, für uns, damit wir reich werden. Und man kann an den Sohn Gottes vor aller Zeit denken, der Mensch geworden ist, wie Paulus es an einer anderen Stelle sagt, der sich selbst entäußert hat, der demütig geworden ist, der sein Leben verloren hat, weil er wie ein Mensch gelebt hat und wie ein Mensch gestorben ist. Das ist Armut, Reichtum. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dann jetzt anthropologisch diesen Vers deuten und fragen, ja, wie sieht es denn mit verschiedenen Weisen der Armut von Menschen aus und dem Reichtum von Menschen? Und ich glaube, da würde man entsprechend zu diesen vier christologischen Konkretionen auch entsprechende anthropologische finden können, wie gerade durch dieses Armwerden ein Reichtum entsteht, der letztendlich nicht selbst erarbeitet ist, sondern der verdankt wird. Ne? Um unseretwillen, das ist das, was alles sozusagen zusammenhält. So, im Neuen Testament gibt es eine Menge von solchen einfachen Formeln des Glaubens, die alles andere als simpel sind. Es bedarf der Anstrengung des Begriffs. Ja, man muss Rechenschaft ablegen können über die Hoffnung, die in einem ist. Aber ich glaube, dass solche Worte das vielleicht mit am besten können und dass man auf die Suche nach Ausdrucksformen gehen müsste, wie man das, was einem sozusagen am Glauben wichtig ist, wie man das auf eine ähnliche Weise sagen kann. Häufig wird es moralisierend. Ich hau niemanden in die Pfanne. Ich habe jetzt ein Hauptseminar, da reden wir über politische Theologie des Neuen Testaments. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Und dann haben wir so ein Leopold Ranke-Zitat. Das ist das wichtigste Wort Jesu selbst. Und ich habe jetzt mal gefragt, die am Hauptseminar teilnehmen, was sind denn ihre Lieblingsworte? Was mir aufgefallen ist, in eine ganze Reihe schon reingekommen. Alles Imperative. Du sollst. Aber ist das Christentum, du sollst? Ja? Ist nicht sozusagen der Kern des Christentums das, was Gott für mich, für dich, für uns bedeutet? Gott ist für uns. Das ist so, Römer 8 ist auch so eine Formel. Ja? Und daraus ergibt sich etwas, aber kräftig ergibt sich daraus etwas. Das wäre für mich ein erstes und vielleicht auch schon der wichtigste Punkt. Der zweite ist, sozusagen, wie die Möglichkeit gegeben ist, durch eine solche überzeugende Proklamation des Evangeliums auch Zusammenhalt zu stiften. Ich denke, dass das geht durch die Lebendigkeit von Glaubensgemeinschaften, wobei aber Lebendigkeit jetzt kein Selbstzweck ist. Ja, also wenn im Gottesdienst besonders viel los gewesen ist, dann war es ein guter Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also ich stehe mal in Amerika in so einer Megachurch, aus beruflichen Gründen gewesen zu sein. Ich dachte immer, Spiritualität ist leise. Naja, also Spiritualität kann auch laut sein. Ich hatte da in der Bank vor mir so ein schwarzes Mädchen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, sitzen, 14 Jahre alt. Die tanzte anderthalb Stunden lang. Ja, also zu Musik, die war so unendlich viel besser als alles, was man... bei diversen Song-Contests in Deutschland sozusagen zu hören bekommt. Also da gibt es sicherlich eine große Vielfalt. Trotzdem ist das Entscheidende ja an der Qualität eines Gottesdienstes und einer Versammlung, dass nicht irgend so ein Budenzauber veranstaltet wird, sondern dass man wirklich eine Form findet, über etwas zu sprechen und dann nicht nur über etwas zu sprechen, sondern zusammen zu beten und zu feiern, was nirgendwo sonst passiert. Was aber, ich wage jetzt mal die These, der Seele der Menschen gut tut, wenn sie diese Oktave auch gelegentlich zum Klingen bringen. Paulus ist da ja eher skeptisch. In der Kirche will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als 10.000 in Zungengestammel. Finde ich hervorragend. Ein solchen Satz, einer meiner Lieblingssätze, allerdings 5 Worte mit Verstand, scheint ganz einfach nicht zu sein. Ist aber ein bestimmter Stil von Gottesdienst. Oder lesen wir weiter, wenn die ganze Gemeinde in eins zusammenkommt und alle in Zungen reden und es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt. Wenn aber alle prophetisch reden und es kommt ein Unkundiger oder Ungläubiger herein, wird er von allen geprüft und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und verkünden, wahrhaftig, Gott ist mitten unter euch. Das ist eine Szene aus dem Leben des urchristlichen Gottesdienstes gegriffen. Dieser Gottesdienst wurde gefeiert in privaten Häusern. Die Situation, die hier vorausgesetzt wird, ist die, dass an diesem Gottesdienst nicht nur die Stammkundschaft teilnimmt, sondern auch von außen Menschen dazukommen. Unkundige, das griechische Wort dazu heißt Idioten, also ein paar Idioten und ungläubig, also Idios, wer nur mit Scheuklappen durch die Gegend läuft, nur das eigene betrachtet, von daher kommt das Wort und nicht auch so einfach sozusagen den Blick für die Weite hat. Auf jeden Fall sind das nicht Mitglieder der christlichen Gemeinde, die müssen also irgendwie angesprochen worden sein, mitgenommen worden sein in den Gottesdienst. Da kommen wir mal auf ganz entscheidende Sozialformen missionarischer Existenz, die hier gar nicht beschrieben werden, aber vorausgesetzt werden. Aber was hier beschrieben wird, ist, dass nach Paulus die Qualität des Gottesdienstes daran hängt, wie die angesprochen werden, was die erkennen können. Und wenn da die Leute, wie er das so sagt, nur so in Zungen reden, vielleicht haben sie das mal selber erlebt oder im Fernsehen geschaut, ja, sehr faszinierend und irritierend, dann sagen andere, die davon gar keine Ahnung haben, die sozusagen den Code nicht kennen, die sind ja verrückt, und den Code können sie ja noch gar nicht kennen. Paulus sagt, ja, wenn man weit ist, dann gibt es auch welche, die das auslegen können. Habe ich übrigens in diesem Gottesdienst mal erlebt. Und das ist, wie ich finde, sehr verantwortungsvoll und dezent gemacht worden. Also sozusagen Exegese live in einem solchen Gottesdienst. Aber das Entscheidende ist, dass diejenigen, die hier von außen kommen, erkennen sollen, hier geht es um Gott. Hier ist, in dieser Feier ist niemand wichtiger als Gott selbst. Wahrhaftig, Gott ist mitten unter uns. Und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern es ist eine Erfahrung, und das ist sozusagen hier das prophetische Charisma, das diese Erfahrung ermöglichen soll. Und ich habe diesen letzten Satz kursiv gesetzt, so wie das die Einheitsübersetzung auch immer macht, um die Verweise in das Alte Testament transparent werden zu lassen. Jesaja 45, Sacharja 8, das sind die gigantischen Bilder Israels von einer endgültigen Überzeugung der Völker, dass sie zum Zion, zum Gottesberg in Jerusalem ziehen mögen, um Gott die Ehre zu geben. Was Paulus jetzt macht, ist nichts Geringeres, als dass diese gigantischen Zukunftsbilder runterbricht auf das, was sich da in irgendeiner korinthischen Vorortgemeinde am Sonntag, wahrscheinlich abends, als die Arbeit dann vorbei war, sich ereignet hat. Ja, das ist da gewesen, Gott ist erkannt worden, die Menschen sind dahin gekommen, hat zu einer solchen Begegnung geführt. Entscheidend, und das sollten wir sozusagen in den dritten Punkt mitnehmen, entscheidend ist, dass es solche Formen gegeben hat, nach denen man zu jeder Zeit hat suchen müssen. Und in unserer Zeit, in der diese Entscheidungskirche wichtiger wird, ist diese Suche dringender denn je. Mein dritter Punkt ist, man braucht auch die richtigen Leute dafür. Es ist nicht nur sozusagen ein Projekt, sondern es muss sozusagen vieles zusammenkommen. Und das Stichwort, das der Apostel Paulus an dieser Stelle prägt, heißt Charisma. Und Charisma ist nicht das, was mich gerade im Moment schnell mal überkommt. Charisma ist nicht sozusagen das spontan Begeisternde und dann ist es auch schnell wieder verpufft. Sondern Charisma ist eine Gabe Gottes, die an natürliche Möglichkeiten, an Talente, an Kompetenzen, an Fertigkeiten, an Beziehungen und so weiter anknüpft und die sozusagen tauft, in den Dienst der Kirche stellt, in den Dienst der Gemeinde stellt. Das ist das entscheidende Kriterium für Paulus. Und da gibt es sehr, sehr viel. Und sehr, sehr viel mehr als die in Korinth Führenden zu ihrer Zeit auf dem Schirm gehabt haben. Damit das klar war, hat Paulus das Gleichnis von der Kirche als dem Leib Christi erzählt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben, um anderen zu nutzen. Und jetzt ist es so, dass leider Gottes auch in bestimmten Traditionen der katholischen Lehre von der Kirche sich ein Gegensatz zwischen dem aufgebaut hat, was man auf der einen Seite Charisma und auf der anderen Seite Amt nennt. Es ist allerdings so, dass man diesen Gegensatz von Charisma und Amt im Neuen Testament gar nicht darstellen kann, weil es gar kein Äquivalent für das Wort Amt gibt. Es gibt Charisma, Gnadengabe und es gibt Dienst. Und das Grundwort für das, was dann von Luther übrigens mit Amt übersetzt worden ist, das heißt Dienst, auf Griechisch Diakonia. Jedes Charisma ist Diakonia. Jede Diakonia ist nur dann im Sinne des Aufbaus der Kirche, wenn es ein Charisma ist. Und jetzt sieht man hier sozusagen an der mittleren Spalte, wie sich auch das, jetzt bleibe ich mal der Verständlichkeit halber bei der eingebürgerten Terminologie, was dann Amt genannt wird, wie sich das aus dieser charismatischen Struktur herausentwickelt. Wer nach dem Bischofsamt strebt, sehnt sich nach einem guten Werk, desgleichen die Diakone, Presbyter, die gut vorstehen. Sie haben ja schon sozusagen in den Pastoralbriefen die Stichworte, die wir auch heute haben. Aber das Entscheidende ist, dass das als eine Gnadengabe betrachtet. Und damit als eine Aufgabe betrachtet wird. Und wenn man das von der neutestamentlichen Terminologie her auf die heutige Situation überträgt, dann meine ich, sind sozusagen ganz andere Formen von konstruktiver Mitarbeit möglich, als das in vielen Büchern nachzulesen ist. Dass die Bischöfe, dass die Diakone, dass die Presbyter eine ganz spezielle Bedeutung für die Kirche haben, weil sie ein ganz spezifisches Charisma haben, nämlich nach dieser paulinischen Tradition das Charisma, die Gemeinde durch Lehren zu leiten. Leiten durch Lehren, das ist die paulinische Maxime. Ich sage nicht, dass es nicht andere Modelle gibt, aber das ist die paulinische Maxime. Das steht völlig außer Frage. Also wenn man mal sozusagen auch die Debatte über die heutige neue Rollenverteilung, die meines Erachtens ansteht, führen würde, ohne dass man aus der Geschichte aussteigt, sondern so, dass man in diese Geschichte wieder, dass man in die Geschichte einsteigt, aber sie fortsetzt, dann hätten wir meines Erachtens schon relativ viel gewonnen. Das schlage ich aber gerne an die eigene Brust. Fragen Sie mal, was in der Theologie dazu gemacht wird. Meines Erachtens viel zu wenig. Ein bisschen hechelt man der Praxis hinterher. Aber das wäre aus meiner Sicht sozusagen dringend angesagt. Nehmen wir nur mal Apostelgeschichte 20:23, das ist die Abschiedsrede des Paulus in Milet. Gebt Acht auf euch und die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche sorgt, die er sich durch das Blut seines eigenen erworben hat. In der Apostelgeschichte ist das das Testament des Paulus. Da würde ich jetzt mir nicht gerne ein Kirchenbild vorstellen, das hinter diesen bischöflichen Dienst zurückbleibt. Ich würde mir eher ein paulinisches Kirchenbild vorstellen, das damit weiter arbeitet, aber dann natürlich sozusagen nicht alles monopolisiert, sondern auch die Breite und Fülle und Vielfalt der Zugänge, der Verantwortlichkeiten, der Kompetenzen und so weiter zum Sprechen bringt. So, damit bin ich bei der Kirche von morgen und Sie sehen, dass bei mir nicht die Lichter ausgehen, sondern eher sozusagen die Lichter angehen. Im Neuen Testament ist es so, dass die Kirche immer deswegen die Kirche von morgen ist, weil es eine Bezugsgröße gibt, die viel, viel, viel größer ist als die Kirche selber und das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist unendlich größer als die Kirche. Und der ganze paulinische Gedankengang zur Kirchenzugehörigkeit geht immer so, Gott hat euch in sein Reich berufen und damit diese Berufung in das Reich Gottes einen Ort hat und einen Platz hat, gibt es die Gemeinschaft derer, die diese Hoffnung teilen. Also die Kirche ist immer sozusagen von morgen, weil sie der Ort einer Hoffnung ist, ich spitze es jetzt mal zu, der Ort einer Hoffnung ist, den sie selbst nicht einlösen kann. sondern der Ort einer Hoffnung ist, die nur Gott erfüllen kann. Aber diese Platzhalterschaft, die ist entscheidend. Und diese Aufgabe kann ihr niemand abnehmen. Die muss sie nicht nur im November sozusagen erfüllen. Und für die Umsetzung dessen, was ich meine, in der Kirche von gestern gefunden zu haben, sind genau diese drei Punkte aus meiner Sicht, vielleicht nicht entscheidend, aber sozusagen sehr, sehr wichtig, dass man sich um die Qualität der Sprache kümmert, auch das Niveau, Predigt, Unterricht, Glaubensgespräch, womit beschäftigt man sich? Ja? Nicht nur mit der Bibel, aber ich habe nichts dagegen, wenn es auch oft genug die Bibel ist, aber dann richtig, so dass man den Verstand nicht ausschaltet, sondern dass man den Verstand einschaltet und dass man nicht Herr über den Text wird, sondern dass man in den Text eintaucht. Da ist sehr, sehr viel zu tun. Es passiert auch viel, es wird aber relativ wenig darüber gesprochen. Dann meine ich der zweite Punkt, dass man ganz offen verschiedene Sozialformen des Christentums sich anschauen muss. Kloster ist sehr speziell, offensichtlich nicht völlig unattraktiv für viele. Das, was sich in der Jugendszene tut, wird ja doch weitgehend als Störfaktor wahrgenommen. Das kann ich aber von meiner eigenen, schon etwas zurückliegenden Jugend auch so sagen, dass man da sich immer seinen Platz erkämpfen musste, was eigentlich, vielleicht war es auch ganz gut, dass man das hat machen müssen. Aber da habe ich den Eindruck, dass sich gegenwärtig sozusagen eine größere Vielfalt an Formen zeigt, als das zu meiner Zeit, ich komme aus dem Harz, sozusagen vorstellbar gewesen ist. Da würde ich sozusagen für sehr viel mehr Offenheit plädieren. Ich halte das auch in einem Bistum, dass diese riesen Vereinen schafft, für also zwingend notwendig, dass in den Strukturen darunter sozusagen gearbeitet wird, darunter oder da drinnen gearbeitet wird, ne, dass die Kirchen vor Ort offen bleiben. Ja, kann man nicht nur fordern, muss man auch was dafür tun und sie in Betrieb nehmen, dann geht das leichter, als wenn sie nicht in Betrieb nehmen. Sie können mir drei Gegenbeispiele erzählen, das weiß ich auch. Trotzdem bin ich der Meinung, also wenn die Kirche im Dorf bleiben soll, muss sie auch offen sein können. Und das Dritte ist, dass ich glaube, dass wir eben halt eine neue Theologie der Charismen brauchen, also der Geistesgaben, dass wir nicht in erster Linie zu fragen haben, also welche Aufgaben haben wir zu erfüllen, so wie die Kirche gegenwärtig aufgestellt ist. Das im Vergleich zu vielleicht zu viel Aufgaben, weil es auch ungeheure Erwartungen nach wie vor gibt, sodass man auf der anderen Seite mal fragt, welche Gaben gibt es denn eigentlich? Was können wir denn eigentlich gut und vielleicht besser, als es andere tun? Und da sollte man mal ansetzen und dann würde sich weiteres ergeben. Meine These war, dass die Kirche immer Kirche für heute ist, immer Kirche heute ist, dass sie immer Kirche heute deswegen ist, weil sie Kirche von gestern ist und dass in diesem Gestern auch das Morgen der Kirche beschlossen ist. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.